Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Schwester Cariessa Wiegand. Sie ist Hühner-Franziskanerin aus Osnabrück. Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan und auf Gottes Erde, den kein anderer hat. Ob ich reich bin oder arm, verachtet oder geehrt bei den Menschen, Gott kennt mich und ruft mich beim Namen. Soweit ein Zitat vom seligen Kardinal John Henry Newman. Gott kennt mich und ruft mich beim Namen. Das ist nicht nur eine Tatsache aus dem Alten und Neuen Testament, bei der Berufung der Jünger zum Beispiel, sondern diese Erfahrung machen auch heute viele Menschen. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche genau um das, um geistliche Berufe. Bei Radio Horeb hören Sie in der Regel auch eine persönliche Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis, wie Gott jemandem klargemacht hat, dass er Sie zu einem besonderen Lebensstand beruft, Sie beim Namen nennt. Wie das konkret aussehen kann, in einem Beispiel zumindest, das erfahren Sie heute anhand der Lebensgeschichte, dem Zeugnis von unserem Studiogast in Balderschwang, Schwester Cariessa Wiegand, eine Thüner-Franziskanerin aus Osnabrück, die dazu extra angereist ist. Grüß Gott, Schwester Cariessa.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, quer durch Deutschland.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Sie sitzen normal auf der anderen Seite des Tisches, weil Sie auch bei Berufe der Kirche im Bistum Osnabrück mit einer Teilzeitstelle zumindest mitarbeiten. Heute ja. Erzählen Sie aus Ihrem persönlichen Leben. Mhm. Franziskanerinnen, das ist vielen ein Begriff. Der Heilige Franziskus ist bekannt. Aber was hat das mit diesen Thüner-Franziskanerinnen auf sich?
Ja, Thüne ist ein kleiner Ort im Emsland, im südlichen Emsland. Und dort ist unser Mutterhaus. Unsere Gemeinschaft wurde 1869 von Mutter Anselma Bob gegründet. So ähnlich wie also die Kaufbeurener Franziskanerinnen, die kennt man hier im Süden wahrscheinlich eher. Es gibt ja verschiedene franziskanische Gemeinschaften und unsere ist eben gegründet in diesem Dorf Thüne. Und deshalb sind wir als Thüner Franziskanerinnen oder Thüner Schwestern bekannt.
Hat dann jede so einen besonderen Schwerpunkt auch? Also die verschiedenen, weil es gibt ja auch die Dillinger Franziskaner, oder hat es einfach mit dem Haus und dem Sitz zu tun?
Ja gut, ich denke, es sind schon unterschiedliche Ausprägungen der Spiritualität. Bei uns steht im Grunde genommen die Herz-Jesus-Spiritualität sehr im Mittelpunkt. Eigentlich sollten wir auch heißen Franziskanerinnen vom Heiligsten Herzen Jesu. Aber das wurde uns schon von einer anderen Gemeinschaft weggeschnappt sozusagen, und dann haben wir eben den Dorfheiligen genommen, den Georg, deshalb auch dieses FSMG, Franziskanerin vom heiligen Märtyrer Georg, so nennen wir uns auch. Aber wie gesagt, bekannt als Thüner Schwestern. Und ja, Spiritualität, Herz-Jesus-Spiritualität, man könnte es auch mit dem Vers aus dem Johannesevangelium sagen, schauen auf den Durchbohrten und da seine große Liebe erkennen, sich damit füllen lassen, um die dann weiterzugeben, wie es in der Professformel heißt, seine barmherzige Liebe sichtbar zu machen. So, das ist so steht im Zentrum unseres Lebens.
Dann sind wir gespannt, wie Gott Ihnen klar gemacht hat, dass das Ihr Weg sein soll.
Ja.
Und hören Ihnen jetzt erst einmal zu.
Ja, danke schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen heute diese Geschichte des Wirkens und der Führung Gottes in meinem Leben teilen kann. Wie hat alles angefangen? Geboren wurde ich 1966 in einem kleinen Dorf in Hessen, im Kinzigtal. Ein kleines Dorf mit circa 250 Einwohnern. Ich wurde geboren als zweite Tochter meiner Eltern in eine katholische Familie und auch in ein katholisches Umfeld hinein. Allerdings kann ich sagen oder muss ich sagen, dass nur meine Mutter praktizierende Katholikin war. Mein Vater würde man heutzutage eher als Fernstehenden bezeichnen. Dennoch hat er es immer, ja, toleriert, wie meine Mutter und dann auch meine Schwester und ich unseren katholischen Glauben gelebt haben. Er hat uns auch sogar immer samstags abends zum Gottesdienst gefahren in das nächste Dorf, das 3 Kilometer weiter weg war, weil meine Mutter eben erst später den Führerschein machte. Also somit hat er dann doch unser kirchliches Leben gestützt, unterstützt, auch wenn er dann teilweise selbst nicht mit hineinging in die Kirche. Dieser Gottesdienstbesuch am Vorabend war für uns ganz normal. Es gehörte einfach dazu. Ich kann mich noch erinnern, dass immer um 6 Uhr die Stimme meiner Mutter durchs Haus scholl mit der Frage, wer noch was essen will vor der Kirche, komme jetzt in die Küche. Weil pünktlich um 6:55 ging das Auto aus der Garage, um dann in die Vorabendmesse, die um 19 Uhr stattfand, zu fahren. Ich glaube, meine Schwester und auch ich, wir haben das nie als Zwang empfunden, sondern es gehörte als Ritual dazu, immer die Vorabendmesse zu besuchen. Es gab in unserer Gemeinde keine Kinder- oder Jugendgruppe, keine Messdienerinnen oder Zeltlager, sondern das kirchliche Leben bestand eben in dieser Vorabendmesse, im Tischgebet und im Abendgebet. Als Jugendliche dann habe ich so ein paar Jugendmessen mal mit einigen Freundinnen vorbereitet, was man damals so als Jugendmessen verstand, und später wurde ich auch Lektorin. Ja, diese Vorabendmesse, diese Prägung setzte sich tatsächlich auch in meinem Jugendalter durch. Und es war auch gut so, die Vorabendmesse zu besuchen, denn in meinem Jugendalter wurde mir dann das Feiern, das Tanzen gehen immer wichtiger. Also sozusagen meine Hobbys bestanden in der Gemeinschaft, in der Jugendfeuerwehr oder auch in der Clique, mit denen zusammen zu sein und tanzen zu gehen und zu feiern. In Glanzzeiten begann mein Wochenende sogar schon donnerstags mit der sogenannten Seniorendisco. Da konnten wir dann gut immer schön Foxtrott tanzen, meine Freundinnen und ich oder die ganze Clique. Und das setzte sich dann fort, wenn es passte, bis zum Montag. Wenn irgendein Zeltfest in der Gegend war, gingen wir da natürlich auch hin. Ja, Donnerstag spätestens fragte ich mich dann, was ist dieses Wochenende los, und wurde dann schon unruhig, wenn noch nicht feststand, wo das nächste Fest ist, wo die Party steigt oder eine Geburtstagsfete oder sonstiges. Montags und dienstags wurde dann in der Schule davon erzählt, du, das war toll und da waren wir und bis 5 Uhr haben wir getanzt und alles wunderbar. Das war dann Montag, Dienstag der Fall, und dann wurde schon wieder Ausschau gehalten nach dem nächsten Wochenende. Dazu kann ich allerdings sagen, die Schule kam nicht zu kurz, aber die Freizeit war eben so gestaltet. Ich lebte von Wochenende zu Wochenende. Ein anderer, ja, vielleicht Schwerpunkt meines Lebens war auch die Vorliebe für Reisen. Das war auch toll, dass unsere Mutter uns da unterstützte und ich dann als Kind schon so eine Jugendfahrt nach Dänemark machte oder nach Jugoslawien. Und nach der 11. Klasse, das war dann im Jahre 84, fuhr ich mit dem BDKJ nach Griechenland auf den Spuren des Apostels Paulus. Es war dann schon so eine etwas religiös angehauchte Fahrt sozusagen. Ich lernte junge Leute kennen, die ihren Glauben etwas noch lebendiger als ich lebten. Wir feierten Messe am Strand, es war ein Priester dabei und ich lernte dort eine Pastoralreferentin kennen. Es war mir vorher fremd gewesen, denn in meiner Heimatgemeinde gab es nur den Pfarrer und eine Ordensschwester gab es tatsächlich dort auch, eine ältere, aber das war irgendwie für mich nie so ein Anziehungspunkt, diese Schwester. Die war zwar da, aber mehr Beziehung hatte ich auch zu ihr nicht. Und da lernte ich eben diese Pastoralreferentin kennen, sie hieß Maria, weiß ich sogar noch. Und ich fand es schon toll, was sie so machte, wie sie die Dinge vorbereitete, die Morgenimpulse. Und ich unterhielt mich auch öfter mit ihr und dachte tatsächlich, Mensch, das könnte ja auch ein Beruf für dich sein. Ja, und so ging dann erstmal die 12. Klasse dahin. Und als es dann so weit war, dass ich überlegen musste, was machst du jetzt? Schreibst du jetzt Bewerbungen nach der 12. Klasse oder überlegst du dir doch ein Theologiestudium oder praktische Theologie, hieß das dann ja noch, für das Ziel, Gemeindereferentin zu werden. Da kam mir dann doch in den Sinn, nee, das geht nicht. Wenn du diese diesen Lebenswandel mit Partys und so führst, was mir einfach wichtig war, und dann morgens um 5 Uhr nach Hause kommst und in der Kirchengemeinde irgendwie im Mittelpunkt stehst und die Leute kriegen das mit, passt nicht, geht einfach nicht, dachte ich mir. Und da mir das eben einfach wichtiger war, entschied ich mich dann erstmal, Bewerbungen zu schreiben für eine Ausbildung. Und zwar schrieb ich die sowohl in Hotels, um eine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu machen, oder Reiseverkehrskauffrau. Das waren so die 2 Alternativen, die ich hatte. Und es kam dann dazu, dass ich einen Ausbildungsplatz in der Domstadt Fulda fand und dort mit der Ausbildung zur Hotelfachfrau begann und die auch abgeschlossen habe. Ja, während dieser Zeit, das ist jetzt vielleicht ganz interessant, vorhin sagte ich, die Vorabendmesse war ganz selbstverständlich, auch in dieser Party- und Sturm- und Drangzeit ging ich immer erst zur Messe und dann in Discos oder zu feiern. Aber seltsamerweise, obwohl ich die Ausbildung in einer Domstadt machte, wo es ja an jeder Ecke eine Kirche gab, kam ich da gar nicht auf die Idee, zur Messe zu gehen. Also wenn ich am Wochenende zu Hause war, wenn ich frei hatte, war es wieder klar. Aber wenn ich das Wochenende in Fulda bleiben musste, weil ich Dienstwochenende hatte, kam ich überhaupt nicht auf die Idee, mir irgendwie in einer Kirche eine Messe zu suchen, die mit meinem Dienstplan übereinstimmte. Ja, so lebte ich dann also erstmal in der Ausbildung. Und zwischendurch hatte ich auch so eine Phase, wo ich dachte, ach, brichst du doch ab, die Arbeitszeiten als Hotelfachfrau sind doch etwas schwierig, dieser Teildienst. Und ich lernte dann eine Studentin der Sozialpädagogik kennen und habe gedacht, ja, das wäre doch vielleicht doch auch ein sinnvoller Beruf. Aber auch, es ist auch meiner Mutter geschuldet sozusagen, die sagte, mach das erstmal fertig, anschließend kannst du immer noch was anderes machen. Ja, und dann war ich auch wieder ganz zufrieden in dem Beruf, hatte schon ein Vorstellungsgespräch im Steigenberger Airport Hotel, als sich die Ausbildung dann dem Ende zuneigte. Und ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wie es dann dazu kam. Auf jeden Fall kurz vor Anmeldeschluss habe ich mich noch in der Diözese Fulda um einen Studienplatz beworben, mit dem Ziel, Gemeindereferentin zu werden. Damals habe ich gesagt, das war so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, dass ich einfach diese Bewerbung schrieb und abschickte. Heute würde ich natürlich sagen im Rückblick, dass da schon der Heilige Geist mit am Werk war. Ja, so habe ich also gar nicht die Antwort vom Steigenberger Hotel abgewartet, sondern dann war ich mir auf einmal sicher, nach der Prüfung fängst du was Neues an und versuchst jetzt eine Stelle an einer Fachschule für kirchlichen Gemeindedienst zu bekommen. Ja, ich habe dann das Vorstellungsgespräch gehabt und als mich Weihbischof Kapp damals fragte, wo möchten Sie denn gerne studieren, in Gelsenkirchen oder Hildesheim? Es gab nämlich von der Diözese Fulda aus nur diese beiden Möglichkeiten, damit eben Studium und Leben unter einem Dach war bei diesen beiden Fachschulen, habe ich wiederum aus dem Bauch heraus gesagt, Hildesheim. Gelsenkirchen habe ich so mit Ruhrpott verbunden und dachte mir, nee, da willst du nicht hin, dann geh lieber nach Hildesheim. Aber auch da war schon wieder der Heilige Geist am Werk, was ich damals noch nicht so wusste. Interessant war damals, bevor ich dann ins Studium ging, nachdem ich die Prüfung abgelegt hatte, hatte ich noch ein paar Wochen Zeit zu Hause. Und da sagte eine ältere Frau aus dem Dorf zu mir, pass auf, dass du nicht noch ins Kloster gehst. Und da habe ich gesagt, das brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen, das passiert bei mir niemals. So, sie meinte, so der Schritt erst von der Hotelfachfrau jetzt in den kirchlichen Dienst, das könnte ja noch weiter gehen. Aber das war für mich undenkbar. So undenkbar, wie ein zweites Beispiel zeigt. Im ersten Semester nämlich dann während des Studiums kam das Gerücht auf, dass Bischof Düber für die Gemeindereferentinnen in seinem Bistum das Zölibat einführen will. Man könnte heute darüber lachen oder man lacht darüber, aber dieses Gerücht kam damals auf. Und da sehe ich mich noch bei einem Telefonat mit meiner Schwester, wo ich sagte, also wenn das passiert, höre ich sofort auf. Für mein Leben, mein Lebensentwurf war einfach Familie, Partner, Kinder, so eben ganz normales Leben. Es war sowas von weit weg und also gar nicht in meinem Denken drin, dass da was anderes kommen könnte. Also dann höre ich sofort auf. Ja, und im ersten Gemeindepraktikum dann sagte tatsächlich meine damalige Mentorin zu mir, sie könnte sich vorstellen, dass ich auch mal ins Kloster gehe. Auch da sagte ich ihr, Ulla, das wird niemals passieren. Ich war dieser Überzeugung, ich Kloster niemals. Ja, im Sommer 1989, das war dann nach dem zweiten Semester, setzte dann allmählich, ganz leise und unmerklich eine innere und äußere Wandlung bei mir ein. Ich lag im Schwimmbad mit meiner Freundin und sagte zu ihr, du, ich glaube, ich bin krank. Ich kann mir nämlich plötzlich vorstellen, mal ein Wochenende zu Hause zu bleiben. Also ich hatte nicht diesen inneren Drang oder dieses Bedürfnis, du musst jetzt genau wissen, was Freitag, Samstag, Sonntag passiert, wo das nächste Zeltfest ist oder was gerade so ansteht, sondern ich konnte gut auch mal zu Hause bleiben. Es war kein Problem und das kam mir so seltsam vor, weil ich das von mir so nicht kannte. Und tatsächlich war da auch eine Krankheitsgeschichte im Gange, die zu einer Lebenswende, so muss ich es ausdrücken, bei mir führte. Also Gott nutzt wirklich Grenzerfahrungen in unserem Leben, um uns näher an sich zu ziehen und auch um uns etwas zu zeigen. Erst viel später erfuhr ich dann, dass der heilige Franziskus Ähnliches erlebt hat und das hat mich natürlich dann im Nachhinein gefreut, dass ich auch Franziskanerin geworden bin. Ja, wie ging das jetzt? Ich fühlte mich dann auch in diesem Sommer nicht nur vom Inneren her, dass ich auch mal zu Hause bleiben könnte, sondern auch vom Äußeren her ziemlich schlapp und ließ mal ein Blutbild machen. Und da zeigte sich dann, dass ich zu wenig Leukozyten habe, also dass mein Immunsystem nicht gerade das Beste war. Ein halbes Jahr vorher war mein Vater gestorben und ich hatte jetzt wirklich panische Angst, dass ich auch Krebs habe, dass ich vielleicht Leukämie habe. Und es war wirklich eine richtige existenzielle Angst, die in mir war. Jeder Arzt, den ich besuchte, sagte, ja, sie dürfen nicht so viel mit Leuten, mit Menschenmengen in Kontakt kommen, denn wenn dann jemand Schnupfen hat und sie sich anstecken, weil ihr Immunsystem so schwach ist, müssen sie gleich ins Krankenhaus. Also es war eine sehr angstvolle Zeit. Interessanterweise fanden die Ärzte aber nichts bei den ganzen Untersuchungen. Ich ging noch ins Krankenhaus und ließ mich wirklich auf Leukämie untersuchen, aber sie fanden nichts. Die Leukozyten sanken aber immer mehr, bis ich dann irgendwann nur noch 1500 hatte. Aber alles um mich herum im Studium schniefte und war erkältet, aber ich blieb gesund. Ich hatte keine Grippe, nichts. Das war schon ziemlich interessant und seltsam, aber die Angst war trotzdem da. Ja, in dieser Zeit lernte ich dann auch einen sehr charismatischen Pfarrer kennen, der dann sagte, ich würde dir wohl gerne die Krankensalbung geben. Das war für mich auch ganz neu, so in jungen Jahren schon die Krankensalbung zu empfangen, aber nach einem Beichtgespräch haben wir das dann getan und tatsächlich nach dieser Krankensalbung blieb meine Leukozytenzahl konstant. Sie sank nicht mehr ab, sondern sie blieb konstant, zwar immer noch gering, aber sie blieb konstant. Gleichzeitig in dieser angstvollen Zeit hatte ich mich dann mit einer Mitstudierenden schon etwas enger angefreundet und sie war damals schon frommer als ich. Sie ging jeden Tag zur Messe, was für mich noch nicht so dran war, sondern ich eben diese einmalige Vorabendmesse in der Woche besuchte. Und jeden Tag, jeden Abend kam sie in mein Zimmer und fragte mich, Chrissy, kommst du mit in den Dom? Und ich hatte immer eine andere Ausrede. Entweder keine Lust oder ich muss noch dies oder jenes tun. Aber aus welchem Grund auch immer, kam sie immer wieder und fragte mich. Eine lange Zeit hatte ich immer diese Ausreden parat und irgendwann ging ich dann halt einfach mal mit. Wir waren dann so eine kleine Clique, auch mit diesen jüngeren Schwestern, die ich dort ja in Hildesheim zum ersten Mal kennenlernte, dass es überhaupt jüngere Schwestern gibt. Das war mir ja auch fremd. Und einige Studierende noch mehr, da waren wir immer so 6, 7 Leute, die teilweise alle zusammen oder auch nur mit ein paar täglich zur Messe gingen. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie ich nach einer Woche mal sagte, Mensch, jetzt war ich jeden Tag zur Messe diese Woche und es hat mir richtig gut getan. Also es war so eine leise Entwicklung. Ja, wenn der Papst Franziskus immer von der Zärtlichkeit Gottes spricht, dann kann ich das voll unterschreiben, weil Jesus mich dadurch schon so Schritt für Schritt und ganz zärtlich immer näher an sich zog. Der tägliche Messbesuch also wurde mir immer wichtiger und auch mal das stille Gebet in der Kapelle in der Nähe unseres Studienhauses wurde mir auch wichtig. Ja, und wie sich's dann so fügte, eines Abends wollte ich zur Messe und die anderen waren irgendwie schon alle gewesen, morgens schon, und ich fuhr dann ganz alleine in die Kreuzkirche in Hildesheim. War dann etwas früher da und saß da, und da kam es wirklich zu dem, ja, entscheidenden Erlebnis. Ich betete, hatte immer noch diese Phase der Angst in mir vor Leukämie, weil immer noch nichts gefunden war. War also ja immer noch angstbesetzt, betete da in dieser Kirche und dann, ja, ich saß dann weder auf einer Wolke, noch hörte ich die Stimme mit den Ohren, aber ganz tief in meinem Herzen hörte ich dann schon, wie Jesus zu mir sagte, Christina, so ist mein Taufname, hab keine Angst, ich pass auf dich auf, ich hab noch etwas mit dir vor. Und wie gesagt, ich saß nicht auf einer Wolke, aber das war so eine existenzielle Zusage in meinem Inneren, in meinem Herzen, dass ich ja gewandelt aus dieser Kirche wieder herausging. Dass ich quasi Jesus die Zügel meines Lebens übergab, so habe ich es auch ausgedrückt, dass ich gesagt habe, Jesus, gut, wenn du das ernst meinst, dann übergebe ich dir jetzt mein Leben, dann schau mal oder schau ich mal, wie du mich weiterführst. Hab keine Angst, ich pass auf dich auf, ich hab noch etwas mit dir vor.
Sie hören hier bei Radio Horeb die Berufungsgeschichte von Schwester Cariessa Wiegand. Sie ist Thüner Franziskanerin aus Osnabrück, heute hier bei Radio Horeb im Studio zu Gast. Und wir sind jetzt gespannt, wie es weiterging.
Ja, diese Zusage von Jesus, hab keine Angst, ich pass auf dich auf, ich hab noch etwas mit dir vor, war existenziell und war sowas wie ein Befreiungsschlag in meinem Leben. Befreiungsschlag hört sich vielleicht ein bisschen zu brutal an. Es war ja diese zärtliche, liebende Zusage Jesu für mich. Allerdings muss ich sagen, ich habe ihm die Zügel gegeben, aber es war immer noch mehr im Blick. Ja, wenn die Zeit reif ist, dann schickst du mir den Traumprinzen und den Partner, den du mir zugedacht hast, und dann gibt's ja, die Familie, also dieser Lebensentwurf stand immer noch im Vordergrund. Mit der Krankheitsgeschichte ging's dann auch weiter. Also ich hatte dann plötzlich keine Angst mehr. Ich hatte tatsächlich keine Angst mehr. Meine Schwester, die MTA ist, hatte noch in Frankfurt bei einer Koryphäe, einem Professor, einen Termin für mich vereinbart, um der Sache nochmal auf den Grund zu gehen. Als wir dann im Wartezimmer saßen bei diesem Professor, habe ich zu ihr gesagt, komm, lass uns gehen, es kommt sowieso nichts bei rum, ich brauche keine Angst zu haben. Das konnte sie gar nicht richtig verstehen, aber so hatte sich das bei mir einfach gewandelt. Die Untersuchung wurde dann auch gemacht und es kam tatsächlich nichts dabei raus. So lebte ich dann erstmal in der Gelassenheit, Gott hat etwas mit mir vor, er passt auf mich auf. Und unmerklich, wiederum unmerklich, weitete Jesus meinen Blick, anders kann ich's nicht sagen. Ich merkte nämlich plötzlich, dieser Satz, ich Kloster niemals, ging mir gar nicht mehr so über die Lippen oder übers Herz. Es war plötzlich eine Weite da, zu schauen, was hat Gott mit dir vor? Und Jesus, ja, zog mich an sich, liebevoll, er zeigte mir immer wieder, wie sehr er mich liebt, im Gebet, in der Eucharistiefeier vor allem und so auch im ganz normalen Alltag. Und so merkte ich irgendwann, ja, es könnte wohl in diese Richtung gehen, wehrte mich aber natürlich noch dagegen. Pfingsten 1990 machte ich dann Exerzitien, weil ich schon spürte, es steht irgendwie eine Entscheidung an. Am ersten Tag dieser Exerzitien war diese Zerrissenheit ganz groß. Ich merkte ja, Jesus möchte mich auf diesen Weg führen, aber eigentlich will ich nicht. Eigentlich will ich nicht und eigentlich traue ich es mir auch nicht zu und ich kann das auch nicht auf Familie verzichten, auf Freiheit, auf Reisen, auf Auto und so weiter und so weiter. Und deshalb habe ich den ersten Tag dieser Exerzitien, den Samstag, überwiegend weinend verbracht, weil er einfach dieser innere Kampf war. Jesus zog, ganz liebevoll, aber ich will nicht und ich kann auch nicht und so. Am zweiten Tag gab es dann den Impuls, Jesus einen Liebesbrief zu schreiben. Samstagnachmittag, Abend war dann eucharistische Anbetung in unserem Gästehaus. Also die Exerzitien fanden tatsächlich im Mutterhaus statt. Da gab es dann auch öfter Angebote für junge Leute. Und diese Exerzitien waren dann in unserem Gästehaus und abends war in der großen Kapelle im Haus St. Agnes dann eucharistische Anbetung. Ich saß dann so und ja, folgte diesem Impuls, Jesus einen Liebesbrief zu schreiben und schaute einfach zurück in mein Leben, in meine Kindheit und Jugend und schrieb auf, wie Jesus mich auch durch einige schwierige Situationen in meinem Leben geführt hat, wie liebevoll er mich durch einiges hindurchgetragen hat und plötzlich war nur noch ein großes Ja auf meinem Zettel zu lesen. Also ich merkte in diesem Schreiben, wie sehr Jesus mich mit Liebe überschüttet hat in meinem bisherigen Leben und dann konnte ich gar nicht anders, als dieses Ja zu schreiben. Ja, in der Bibel gibt's ja die eine Stelle, Gott hat mich betört und überwältigt und das war tatsächlich der Fall. Ich sah dann dieses Ja auf dem Zettel und war von meiner eigenen Courage wiederum geschockt, dass ich jetzt tatsächlich diese Entscheidung getroffen habe, beziehungsweise dass Gott diese Entscheidung in mir bewirkt hat. Ja, so kann ich es wirklich sagen und musste dann erstmal raus. Ich musste erstmal mit meinem Jesus jetzt ganz alleine sein. Ich bin dann aus der großen Kapelle raus und in unserem Gästehaus gibt's noch eine kleine Kapelle. Da bin ich dann rein, da war ich dann ganz alleine und da hängt auch das Kreuz von San Damiano und ohne irgendwie die geringste Ahnung zu haben davon, habe ich mich dann hingekniet und mit ausgebreiteten Armen erstmal gebetet. So ich, ja, dieses Ausstrecken nach Jesus, aber auch dieses Offensein für das, was er jetzt in mir noch bewirken will, wollte ich einfach irgendwie ausdrücken. Später habe ich mich dann auch wiederum darüber gefreut, denn wir Thüner Franziskanerinnen beten jeden Tag das Kreuzgebet. Also wir beten circa 3 Minuten mit erhobenen Armen, um unsere Hingabe zu zeigen, aber auch um uns zu öffnen für Gott, für den Heiligen Geist, für seine Liebe. Ja, so saß ich dann erstmal in dieser Kapelle, beziehungsweise kniete und betete und war dann auch wirklich mit einer ganz tiefen inneren Freude erfüllt über diese Entscheidung, ja, Jesus, ich komme. Jetzt könnte man ja denken, wunderbar, Entscheidung getroffen, alles prima, aber diese Entscheidung wurde anschließend auch noch öfter auf die Probe gestellt. Erst einmal nach diesen Exerzitien fuhr ich dann zu meinem Beichtvater nach Hede, weil ich es irgendwie auch loswerden wollte, dass ich mich jetzt entschieden hatte. und habe ihm das erzählt, was so in den Exerzitien passiert ist. Und er sagte dann, ja, das habe ich mir schon gedacht. Also andere Menschen schauen einfach schon mal tiefer. Und in meinen allerersten Exerzitien hat der Pater Pfarrer Abel, der ja auch einigen bekannt ist, damals gesagt, bei so einer Entscheidung, Lebensentscheidung, muss man immer Stereo hören, also innen drin und außen. Und das war dann einfach auch ein schönes Erlebnis, diese Entscheidung getroffen zu haben, aber dann auch von meinem Beichtvater nochmal diese, ja, Bestätigung, kann ich sagen, zu bekommen. Ja, das war dann in Hede, da saß ich dann auch noch vor der Mutter Gottes und freute mich dann daran, dass ich ihrem Sohn so dieses Ja gegeben hatte. Aber es kam auch, wie gesagt, noch zu einer Krise oder zu mehreren Krisen in Hildesheim. Dann während des Studiums kam dann immer wieder der Gedanke, kannst du das überhaupt, was hast du dir da überlegt, dieses Ja Jesus zu geben? Und an einem Abend, erinnere ich mich auch noch, bin ich so allein durch die Stadt gelaufen und komischerweise fielen mir dann immer die schwangeren Frauen oder die Pärchen und die Frauen mit Kinderwagen auf. Und ich dachte mir, nee, das kann doch nicht sein, darauf willst du verzichten und ins Kloster gehen. Ja, und in dieser Phase oder in diesen Phasen, in diesen Situationen, kann ich nicht anders sagen, hat Jesus mir immer wieder gezeigt, dass er mein Herz ausfüllen kann. Dieses Empfinden kann man nicht in Worte fassen. Das ist einfach ein Erleben innen drin, dass er mir gezeigt hat, ja, ich kann dein Herz ganz ausfüllen und ich möchte das auch gerne. Ja, und irgendwann stellte sich natürlich dann auch die Frage, welcher Orden? Weil es kam ja immer wieder zu diesem Ja zurück. Ja, Jesus, ich komme. Ja, dann habe ich so überlegt, also in Kindertagen habe ich Fuldaer Vinzentinerinnen kennengelernt, aber das war, ja, das waren ältere Schwestern, mit denen ich auch keine Beziehung hatte und wo auch kein Gedanke daran war. In Hildesheim habe ich Benediktinerinnen von Marienrode kennengelernt und auch die Hildesheimer Vinzentinerinnen. Aber der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich dann nochmal so überlegte, wie bin ich nach Hildesheim gekommen, wo ich dann eben Thünerschwestern kennengelernt habe, wo ich auch mal nach Thüne hingefahren bin, zu Wochenende, zu diesen Exerzitien. Und dann habe ich schon so eine Führung Gottes darin erkannt. Und der ausschlaggebende Punkt war eigentlich die Anbetungskapelle in Thüne. Bevor ich den Gedanken hatte, ins Kloster zu gehen und da schon mal war im Kloster, im Mutterhaus in Thüne und in diese Anbetungskapelle kam, da hatte ich doch so ein, ja, schon so ein Angesprochensein im Herzen. Es ist gut, hier zu sein in dieser Anbetungskapelle. Das ist ein wunderbarer Ort und ja, vielleicht auch sogar so schon so ein Stück Heimat, ohne dass ich das damals so richtig einordnen konnte. Aber das habe ich mir dann in der Frage, welcher Orden soll es denn sein oder welche Gemeinschaft besser gesagt, kam mir so ins Gedächtnis zurück. Und dann habe ich gedacht, ja, anscheinend will mich Jesus aus dem Hessenland hinauf ins Osnabrücker bzw. ins Emsland führen, in die Diözese Osnabrück, in dieses Mutterhaus in Thüne. Nachdem diese Entscheidung dann so getroffen war, kam nochmal eine Phase, die auch ein bisschen schwierig war, weil dann nämlich meine Mutter, die erst, nachdem die Entscheidung getroffen war, gesagt hat, ja, so wie du dich in letzter Zeit verändert hast, kann ich mir es schon vorstellen, aber zu spätere, also einige Monate später, kam dann nochmal so eine Phase, wo sie und meine Schwester dann auch gesagt haben, mach doch erstmal das Anerkennungsjahr fertig, dass du deine Berufsausbildung zur Gemeindereferentin abschließt. Aber mir war eigentlich klar, du gehst gleich nach dem Studium. Und das habe ich dann auch getan. Ich brauchte dann auch so eine Festigkeit und habe sogar mich schon ein Jahr, bevor mein Studium zu Ende war, mich dann in Thüne angemeldet in der Gemeinschaft und bin 91 dann ins Postulat im Mutterhaus eingetreten im Oktober 91. Jetzt könnte man wieder denken, wunderbar, eingetreten, alles super, aber so war es bei mir auch wiederum nicht. An dem Tag des Eintritts Meine Mutter, meine Schwester und mein Schwager haben mich begleitet, haben mich dorthin gefahren und wir waren erst im Gästehaus, Kaffee trinken und dann bekam ich mein Postulantenkleid und meinen Postulantenschleier an und wir sind gemeinsam ins Noviziat gegangen. Auch meine Mutter, meine Schwester und mein Schwager durften dann das Noviziat mal anschauen, wo ich dann eben meine künftige Zeit verbringen werde. Und quasi mit dem Betreten dieses Gebäudes, dieses Noviziats, fiel irgendwie eine Klappe bei mir. Ich ging hinein, habe gedacht, nee, was hast du getan oder was tust du hier eigentlich? Das kann jetzt nicht dein Leben sein. Die erste Nacht habe ich auch kein Auge zugetan. Ich habe jeden Glockenschlag gehört und am nächsten Tag meine Mutter und Schwester und Schwager sind auch da geblieben über Nacht und als ich mich verabschieden wollte, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich bleib hier nicht, ich fahre mit euch wieder zurück sofort. Und da, ja, muss ich wirklich sagen, hat der Heilige Geist in meiner Mutter gewirkt, denn sie hat gesagt, du wolltest es unbedingt, du bleibst jetzt erstmal hier. Also ich war damals dann schon knapp 25, aber sie hat es trotzdem gesagt. Wenn das in 3-4 Wochen immer noch so ist, dann holen wir dich sofort ab, gar keine Frage, aber jetzt bleibst du erstmal hier. Ja, Gott sei Dank hat sie das gesagt und hat mich nicht sofort wieder ins Auto gepackt, aber es hielt tatsächlich diese Krise auch erst einige Wochen an. Alle anderen meiner Mitschwestern fanden alles nur schön und ich fand alles nur schrecklich. Ich habe meine Jeans vermisst, ich habe mein Auto vermisst, ich habe meine Zigaretten vermisst, ich habe das normale Leben einfach vermisst und habe natürlich alles mitgemacht, morgens früh aufstehen, was ja auch nicht so einfach ist und habe mich aber immer wieder zwischendurch in diese Anbetungskapelle geflüchtet, also zu Jesus in der Eucharistie und habe ihm auch gesagt, Jesus, du musst dir irgendwas einfallen lassen, sonst laufe ich dir wieder davon. Jede freie Minute, wir haben ja da Ordensunterricht und so kleine Ämtchen, dass wir auch Aufgaben übernehmen. Aber jede freie Minute zwischendurch bin ich in die Anbetungskapelle und habe wirklich mit Jesus gesprochen und habe gesagt, bitte überleg dir was. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier richtig bin. Ja, und da habe ich es auch wiederum erfahren, nach einer Zeit, es dauerte eine Zeit, aber dass Jesus, den Moment kann ich auch jetzt gar nicht so festmachen, wie damals dieses entscheidende Erlebnis, aber er hat mir dann wiederum gezeigt, ja, ich kann dein Herz ganz ausfüllen. Es geht um einen Weg meiner Liebe zu dir. Ja, und somit habe ich dann wiederum neu die Entscheidung getroffen, ja, hier bist du richtig. Jesus ist da und Jesus will dich an diesem Ort und es ist ein Weg der Liebe.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, heute mit der Berufungsgeschichte von Schwester Cariessa Wiegand aus Osnabrück. Wir haben vom Kampf gehört, auch noch während des Weges und sind gespannt, wie es dann weiterging.
Ja, die Zuflucht fand ich in der Anbetungskapelle, in ja Jesus Christus, im eucharistischen Brot gegenwärtig und dort hat er sich mir wirklich lebendig gezeigt und seine Liebe hat er in mein Herz gegeben und mich auf dem Weg begleitet und gezeigt, du bist ein geliebtes Kind und hier ist dein Platz. Ja, somit kehrte dann irgendwann wieder die Ruhe und der Friede in mein Herz ein. Natürlich gibt es immer wieder Höhen und Tiefen, auch gerade vor Weihnachten erinnere ich mich daran, dass es natürlich auch nochmal so ein bisschen Heimweh gab, aber immer wieder holte mich Jesus und seine Liebe zurück und ja, zeigte mir, hier bist du richtig. Nachdem dann dieser Kampf im Postulat gekämpft war, sage ich mal, gab es dann auch noch eine schöne Erfahrung mit Jesus, mit meiner Namensgebung. Wir bekommen ja mit der Einkleidung dann einen neuen Namen, einen Ordensnamen. Und als ich dann schon mal so auf die Suche ging, fand ich in einem Buch den Namen Cariessa. Die Übersetzung heißt die Geliebte. Es gab eine heilige Cariessa im 3. Jahrhundert in Griechenland und das Lebensmotto dieser Heiligen war, lieben und geliebt zu werden ist das höchste Glück auf Erden. Da dachte ich mir, oh, das ist ja ein wunderbarer Name und eine wunderbare Zusage, die Geliebte zu sein. Ja, und ich ging dann zu unserer Postulatsleitung und sagte, ich glaube, ich weiß schon, wie ich heißen soll. Cariessa wäre wohl so ein Name, den ich ganz schön finde. Schwester Ingrazia war allerdings nicht so ganz begeistert und meinte, da würde ja doch ein bisschen extravagant klingen und ich sollte doch mal weiter beten. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, wiederum in der Anbetungskapelle, aber auch vor unserem Christus-Königsbild im Mutterhaus. Und die hatte immer wieder diesen Eindruck im Herzen, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es war tatsächlich so, dass mir Jesus diesen Namen quasi förmlich zuruft. Cariessa. So in meinem Inneren. Wieder nicht auf Wolke 7, sondern in meinem Inneren. Ja, und also ging ich nach einiger Zeit noch einmal hin zu Schwester Ingrazia und habe gesagt, es geht nicht weg, es scheint doch mein Name zu sein. Aber sie war immer noch nicht überzeugt, also habe ich weiter gebetet. In der Zeit starb dann Schwester Johanna. Und Johanna fand ich schon immer einen wunderbaren Namen und dachte mir, naja, vielleicht ist das jetzt das Zeichen, dass du so heißen sollst. Aber im Gebet merkte ich, nee, das ist es nicht. Johanna ist es nicht. Und eines Tages kam dann tatsächlich Schwester Ingrazia, unsere Postulantenleiterin, auf mich zu und sagte, sie hätte nochmal auch darüber nachgedacht, darüber gebetet und der Name Cariessa würde doch sehr gut zu mir passen. Caritas esse, also in der Liebe sein, und hat es dann quasi abgesegnet und unsere damalige Generaloberin auch. Und so bekam ich dann eben mit der Einkleidung den Namen Schwester Cariessa. Ja, und das ist auch so wunderbar, wie Jesus mich ganz persönlich angesprochen hat und mir auch mit diesem Namen diese Zusage gegeben hat, in der Liebe sein. Das zieht sich einfach so durch mein Leben, wie er seine Liebe gezeigt hat. Das heißt nicht, dass ich immer auf rosaroten Wolken schwebe und alles nur toll ist. Aber darum geht es in unserem Leben auch nicht. In unserem Leben geht es darum, mit Jesus Christus verbunden zu leben. Und das ist eben die Facette bei mir oder in unserer Gemeinschaft, die Liebe sich schenken zu lassen, die aus dem Herzen Jesu fließt, sich anschauen zu lassen, wie auch der heilige Franziskus das getan hat, vor dem Kreuz von San Damiano, sich anschauen zu lassen und ihn anzuschauen. Ja, das ging dann noch weiter natürlich, das Noviziat, und ich legte dann die erste Profess ab im Jahre 94, wurde dann als Gemeindereferentin eingesetzt in zwei Gemeinden, einmal in Lingen, dann am Teutoburger Wald, legte meine ewige Profess ab und seit einigen Jahren bin ich auch als Referentin in der Diözesanstelle Berufe der Kirche tätig. Oft wird ja gesagt, wie kann man so ein Leben nur leben? Einige, die mich so von den Festen und Partys kannten, die haben auch gesagt, es kann doch nicht sein, dass so jemand wie du ins Kloster geht, auch auf der Hochzeit meiner Schwester. Das war so die letzte durchtanzte Nacht, die ich vor meinem Eintritt 2 Monate vorher so durchlebt habe, haben dann gesagt, und die will in 2 Monaten ins Kloster gehen, das geht doch überhaupt nicht. So jemand Lebensfrohes. Natürlich geht das und gerade geht das, denn ein Leben mit Jesus ist ein Leben in der Freude, was nicht immer heißt, dass es immer leicht ist, aber getragen und geliebt von ihm, in der intensiven, engen Beziehung mit ihm leben und er lässt sich einfach nicht übertreffen. Das kann ich vielleicht zum Abschluss noch in ein in drei Beispielen kurz sagen. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber es gibt so drei prägnante Beispiele in meinem Leben, wo es deutlich wird, dass sich Gott, dass sich Jesus niemals übertreffen lässt. So hatte ich immer mal den Wunsch, eine Wohnung einzurichten. Ich habe da im Wohnheim gelebt, während dem Studium, während der Ausbildung hatte ich auch nur ein Zimmer. Und tatsächlich, und dann bin ich halt ins Kloster eingetreten und dachte schon, naja, mit Wohnung einrichten ist nicht mehr so viel. Aber während des Noviziats durfte ich ein halbes Jahr in Flensburg sein. Und da haben wir einen neuen Konvent gegründet. Und da durfte ich tatsächlich mit unserer Oberin auch ein bisschen aussuchen, Vorhänge, Deko, Kissen und so weiter, was dazugehört. Also ein kleiner Wunsch, mal eine Wohnung nach meinem Geschmack einzurichten, wurde mir da erfüllt. Ein weiteres ist natürlich etwas ganz Spezielles. Meine Vorlieben für Reisen, deshalb Hotelfachfrau oder Reiseverkehrskauffrau, wurde mir auch erfüllt. Natürlich ist das wirklich wenigen Schwestern geschenkt, aber mir hat es Jesus geschenkt, dass ich durch meine Aufgabe als Gemeindereferentin in verschiedene Länder reisen durfte. Nach Rom, nach Kanada, nach Australien, zu den Weltjugendtagen. Das habe ich wirklich als besonderes Geschenk Gottes angesehen. Kann ich nicht anders sagen. Oder auch, dass ich mir immer so als junge Erwachsene oder Jugendliche mal einen riesengroßen Rosenstrauß, geschenkt bekomme. Hatte ich mir so gewünscht. Und zu meiner ewigen Profess kam meine Heimatgemeinde und jeder von den Teilnehmern, also ein großer Bus, ich weiß nicht, wie viele es waren, 60 oder 70, die mir alle eine langstielige, dunkelrote Rose schenkten. Könnte man jetzt alles sagen, Zufall, aber für mich sind es einfach Beweise der Liebe Gottes. Und wenn es auch nicht immer die großen Reisen sind oder sowas, Jesus beschenkt jeden auf seine Weise. Wir dürfen und müssen nur die Augen dafür öffnen. Er hat uns im Blick. Deshalb habe ich mir auch, ja, die Priester haben ja immer einen Primitspruch, aber das sowas haben wir Ordensleute ja nicht. Aber auf das Erinnerungsbild meiner ewigen Profess habe ich diesen Vers aus dem Buch Jesaja gewählt und draufdrucken lassen. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das durfte ich in meinem Leben erfahren und ich wünsche es auch Ihnen allen, dass Sie immer wieder aufs Neue diese Erfahrungen machen. Gott schaut mich liebevoll an, er ist da und beschenkt mich.
Danke, das war ein schönes Schlusswort. Müsste man jetzt ausklingen lassen. Aber die Zeit ist am Ende. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Schwester Cariessa, dass Sie heute bei uns waren und so offen über Ihren Berufungsweg gesprochen haben.
Gerne.
Das ist immer schön zu sehen, wie Gott ganz konkret im Leben Menschen führt, ja, und nicht weit fern hinter den Wolken ist. Und ich glaube, das ist dann immer eine Ermutigung für alle.
Genau.
Wir wollen am Ende dieser Sendung auch um Berufungen beten. Die können wir nicht machen, aber wir wollen den Herrn darum bitten. Zuvor noch der Hinweis, wenn Sie gerne diese Berufungsgeschichte noch einmal hören wollen, dann können Sie auch eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org, nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Radio Horeb lebt vom Ehrenamt der Referenten, so auch unserer Referentin heute, und von den Spenden unserer Zuhörer. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns da unter die Arme greifen. Am Ende wollen wir jetzt ein Gebet um geistliche Berufe beten. Wir haben eins ausgesucht von Papst Johannes Paul II., das er im Jahr 2003 geschrieben hat anlässlich des Weltgebetstags um geistliche Berufe.
An dich, Herr, wenden wir uns voll Vertrauen. Sohn Gottes, vom Vater zu den Menschen aller Zeiten und in allen Enden der Erde ausgesandt, dich rufen wir an auf die Fürsprache Mariens, deiner und unserer Mutter. Lass es in deiner Kirche niemals an Berufungen fehlen, besonders an jenen der vollkommenen Hingabe an dein Reich.
Jesus, einziger Retter des Menschen, wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die ihr Ja gesprochen haben zu deinem Ruf, zum Priestertum, zum gottgeweihten Leben und zur Mission. Bewirke, dass ihr Sein sich Tag um Tag erneuere und gelebtes Evangelium werde.
Barmherziger und heiliger Herr, sende stets neue Arbeiter aus für die Ernte deines Reiches. Hilf denen, die du rufst, dir in dieser unserer Zeit nachzufolgen.
Lasse sie, die dein Antlitz betrachten, mit Freude jener großartigen Sendung entsprechen, die du ihnen zum Wohl deines Volkes und aller Menschen anvertraust. Du, unser Gott, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Amen.
Danke Ihnen und auch Gottes Segen für Ihren weiteren Weg.
Herzlichen Dank Ihnen auch und dem ganzen Team.
Dankeschön.
Und den Hörern auch natürlich.
Genau, danke und viel Freude mit Ihren persönlichen Berufungen, die Sie jetzt alle zuhören auf Ihrem Weg. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.